Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Frag Calcio. Eure Fragen, unsere Antworten am Mittwoch. Jawohl, jawohl. Schön, dass ihr alle wieder so zahlreich eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, es geht euren Familien gut. Und ich hoffe, ihr habt einfach eine gute Zeit. Wenn ihr Teil dieses Formates sein wollt, als Fragensteller in diesem Fall, dann tut ihr das am besten, indem ihr dienstags vormittags den Calcio Berlin Community Tab auf YouTube abcheckt und dort die Fragen unter dem Post kommentiert. Und wenn ihr viele Likes bekommt, dann landet ihr wahrscheinlich hier drin. Aber nicht nur Fragen mit vielen Likes tauchen hier auf, sondern alle, die uns gut gefallen. Und heute haben wir wirklich eine bunte Auswahl. Hinten raus ein paar richtig geile Fragen noch. Ein Thema, auf das ich mich extrem freue. Aber wir starten mal ein bisschen locker rein mit der Frage von Eric the Viking. Und der fragt, moin Nico. Ich habe immer wieder Phasen, wo ich an Spieler wie Nasri oder El Shaarawy denke und mich freue. Welche sind deine Streets Won't Forget-Spieler aus den Top 5 Ligen? Grüße aus meiner Heimat. Grüße in deiner Heimat, mein Lieber. Und die kommen vom Herzen. Das finde ich super gut. Okay. Viele von den Spielern, die ich jetzt nenne, haben in verschiedenen Ligen gespielt. Könnte man in verschiedenen Ligen quasi nennen. Und das ist nicht meine Top 5, die jetzt quasi in Stein gemeißelt ist. Und wenn du mich morgen fragst, nenne ich dieselben 5. Das sind 5 Spieler, die mir direkt eingefallen sind. Wir starten rein in Frankreich mit der Ligue 1. Und das habe ich schon mal gesagt. Es gab ein Champions-League-Spiel 2007, wo der VfB Stuttgart gegen Olympique Lyon antrat. Und bei Olympique Lyon spielten ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger. Und die hörten auf die Namen Karim Benzema und Hatem Ben Arfa. Und diese beiden Lausbuben, diese Teenager, haben den VfB Stuttgart einmal auf links gedreht, dass ich meinen Augen nicht getraut habe, gerade im 1 gegen 1. Und deshalb mein Pick für die Ligue 1, Hatem Ben Arfa. Ein technisch unglaublicher Fußballer. Ich glaube, es gibt so. Also du kannst natürlich, wenn du über Dribbling redest, kannst du natürlich immer Abstufung machen zwischen reine Dribbling-Technik-Ballführung. Und dann wird natürlich dein Dribbling quasi nochmal auf ein anderes Level gehoben, wenn du das in Tempo X, Y, Z machen kannst. Hatem Ben Arfa hatte vielleicht nicht die ganz große Endgeschwindigkeit, aber die Technik 10 von 10, da muss er sich vor niemandem verstecken. Bundesliga, ja, kann man natürlich 1000 Namen nennen. So Streets Won't Forget muss für mich auch so ein bisschen inkludieren, dass sie jetzt die Liga nicht komplett auseinandergeschraubt haben. Und zum Beispiel einen Diego oder einen Marcelinho, die hätte ich eher in dem Bereich Liga dominiert. Und deshalb hier, wenig überraschend, Dimitar Berbatov. Und übrigens empfehle ich jedem, der vielleicht die Spieler, die ich hier nenne, nicht live gesehen hat, guckt euch 2-3 Minuten Highlight-Clips an. Es lohnt sich bei jedem Einzelnen. Ich verspreche es euch. Also, Bundesliga, Dimitar Berbatov. In Spanien habe ich mich für einen Spieler entschieden, habe ich auch lange überlegt, der über den Lionel Messi eins gesagt haben soll, er war sein Vorbild. Und das ist Pablo Aimar für Valencia. Einer der begnadetsten Spielmacher, die die Fußballwelt jemals gesehen hat. König des Rabona-Passes, manchmal völlig ohne Not Rabonas rausgehauen, aber genau das wollen wir ja sehen, wenn wir über Streets Won't Forget-Spieler reden. Der nächste Mann aus Italien, und Italien gab es einige Kandidaten, also von Giovinco über Di Natale. Gelandet bin ich bei Alvaro Recoba bei Inter Mailand. Recoba war ein Spieler, der ab 30 Meter Distanz zum Tor brandgefährlich war. Konnte dir das Ding in den Winkel schweißen oder konnte sich bis über die Torlinie dribbeln. Recoba, ein Spieler, der nie ganz das erreicht hat, was er, glaube ich, von seinem Talent hätte erreichen können. Unglaublicher Spieler. Und in England bin ich mit Moussa Dembélé Tottenham gegangen, denn der hatte diese eine Saison, ich tue mich sehr schwer, es zeitlich gerade zuzuordnen, wo er physisch komplett fit war und aussah wie ein Fels, an dem alle anderen Spieler abgeprallt sind, und das Ganze kombiniert mit einer Technik, wie man es ganz, ganz selten gesehen hat. Der konnte das Mittelfeld so dominieren, so bossen, dass Moussa Dembélé hier einen Platz verdient hat. Die nächste Frage kommt von Max Kirchi. Liebe Grüße. Gute Nico, der aktuelle Rekord von Timo Hildebrand aus dem Jahr 2003, 884 Minuten ohne Gegentor, könnte am 29. Spieltag fallen. Aktuell fehlen nur Atubolu und Finn Dahmen nur noch 4 plus minus ein paar Minuten Spiele, um diese einzustellen. Ist es für dich realistisch, dass einer von beiden schafft? Wie siehst du persönlich die Zukunft im deutschen Tor, wobei Dahmen ja sogar noch für England spielen könnte? Und wie haben es Freiburg und der FCA geschafft, ihre Defensive in der Art und Weise zu stabilisieren, nachdem beide ihr letztes Spiel in 2024 mit 5:1 verloren hatten? So, eine Sache, die ich noch nicht nachgeschaut habe, sind die anstehenden Programme bei beiden Mannschaften. Das gucken wir uns jetzt mal an. Der FCA, mit denen können wir auch mal anfangen. Was hat die Augsburger, also generell, was haben die Augsburger erstmal gemacht, seitdem von Kirschi angesprochenem 5:1 gegen Kiel? Gegen Kiel. Und da hat man ja auch noch gegen Stuttgart verloren Anfang diesen Jahres. Wen haben sie noch auf der Uhr? Bayern, Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart. Einige der besten Offensiven der Liga. 29. Spieltag, davor allerdings nur der FC Bayern. Hoffenheim, Bayern, Bochum wäre quasi dort nun der Zeitrahmen. Und jetzt gucken wir natürlich auch noch beim SC Freiburg drauf, bevor wir dann einmal darüber reden, was die jetzt in den letzten Spielen besser gemacht haben und was besser funktioniert hat. Lädt nicht. Ja, lädt nicht. Was soll ich euch sagen? Reden wir erstmal, während das hier lädt, dann über den FCA. Der FCA unter Jens Torup war immer eine Mannschaft, die defensiv sehr ordentlich eingestellt war. Ne? Hin und wieder gab es diese Spiele, wo es wirklich so Dammbrüche gab und dann kassierst du 4, kassierst du 5. Aber auch, ich finde, anhand der Transfers, die man getätigt hat, hat man immer gesehen, man will Spieler, die definitiv auch am defensiven Ende des Rasens etwas beitragen können. Und wir haben uns das mal genauer angeschaut. Also, man hat natürlich nach dem 5:1 eine Sache gemacht. Man hat Labrovic ausgetauscht gegen Finn Dahmen. Und ich persönlich fand ja Labrovic gar nicht so unglaublich schlecht. In dem Spiel war er scheiße. Er war davor, gar nicht so lange davor, gegen Bayern, aber noch sehr, sehr gut. Aber es ist auch scheißegal, was ich finde. Denn es hat sich ganz eindeutig bezahlt gemacht. Mit Finn Dahmen hat man einen Keeper bekommen, der seitdem, denn die Expected Goals Against Werte, sprich die erwartbaren Gegentorenwerte pro Spiel, pro 90 Minuten, sind gar nicht unglaublich gesunken beim FCA. Aber Finn Dahmen sagt halt sehr regelmäßig einfach nein. Finn Dahmen spielt herausragend gut seit Anfang des Jahres 2025. Das ist Faktor 1. Und Faktor 2 ist, und der ist wirklich ganz, ganz wichtig, der FCA war, wie gesagt, unter Jens Torup immer defensiv gut eingestellt und spielt das jetzt aktuell mit einer Dreierkette da hinten, die sich für gewöhnlich so liest, Captain Chaveleo, Cesiger und Matsima. Und dann hast du sogar noch Kevin Schotterbeck in der Hinterhand. Und Cesiger, Matsima, Chaveleo, das ist ganz einfach gehobene Bundesliga-Qualität in der Defensive. Wenn du wirklich nur auf diese drei Namen schaust und sagst, Bundesliga-Schnitt ist 9, 9. Platz, Tabellenplatz 9, wo könnten die spielen, sage ich, das ist eine Dreierkette, die oben drüber spielen könnte. Und wenn man das kombiniert, einen defensiven Trainer, der das gut kann, das ist ein explizites Lob an Jens Torup, Defensive-First-Trainer, individuell gute Qualität auf den drei Innenverteidigerpositionen und einen Keeper, der seit Jahresbeginn 2025 in sehr, sehr guter Form ist, dann ergibt sich das, was wir beim FCA aktuell sehen. Glaube ich, dass die Augsburger den Rekord einstellen? Nicht so richtig. Wenn ich mir überlege, dass es nur noch, wie Max Kirschi ja auch richtig in Anführungszeichen gesagt hat, 4 Spiele ist so unglaublich viel, die diese Mannschaften da quasi noch bestreiten müssen. Und gerade erstmal beim FCA, kann ich es mir einfach nicht vorstellen, weil eben dieses Bayern-Spiel drin ist und ich mir wirklich nicht vorstellen kann, wie man gegen die Bayern ohne Gegentor bleiben sollte. Gucken wir beim SC Freiburg, dann sehen wir beim Restprogramm Mainz, Union, Dortmund und am 29. Spieltag Gladbach. Die Mainzer sind die Mainzer, die treffen relativ regelmäßig aktuell. Union, Dortmund, das sind eher harmlose Truppen. Gladbach auch ganz ordentlich. Auch da sage ich mal im Restprogramm, tue ich mich schwer zu glauben, dass sie ohne Gegentor bleiben. Und ich sage euch gerne, warum. Die Freiburger hatten in den letzten Spielen 6 Spiele in Serie zu 0. Also nochmal beide Mannschaften ein Riesenlob an dieser Stelle. Denn manche Sachen, also wenn ich jetzt sage, bei Augsburg individuelle Qualität, guter Torwart. Und auch das, was ich jetzt bei Freiburg sage. Das wird immer so ein bisschen klingen, als würde ich das kleinreden wollen. Aber so meine ich es nicht. Ne? Ich versuche es nur ins Verhältnis zu setzen. Die Freiburger haben In den 6 Spielen, die sie zu 0 gespielt haben. Expected Gegentore. Gegen Leipzig 1,18, 1,41 gegen Augsburg, 1 gegen Werder Bremen, 0,17 gegen Pauli, 1,39 gegen Heidenheim, 1,68 gegen Bochum. Sind wir bei kombiniert 7 erwartbaren Gegentoren. Was steht dort auf der Seite der Freiburger? Wie haben sie das verhindert? Noah Atubolu, auch da, Torhüter in Topform. Wahrscheinlich der beste Elfmeter-Killer, den wir in der Bundesliga aktuell haben. Und das ist ganz wichtig, was die Freiburger geschafft haben, ist, sie haben die Gegner extrem eingeschränkt, indem sie wieder angefangen haben, höher zu stören. Sie pressen wieder mehr und haben die Gegner in diesen 6 Spielen im Schnitt unter 14 Passes per Defensive Action gehalten. Bedeutet, 14 Pässe durfte der Gegner im Schnitt spielen, dann waren sie wieder da. Das sind sehr gute Werte. Jetzt möchte ich aber nochmal sagen, das waren Bochum, Heidenheim, Pauli, Bremen, Augsburg und Leipzig. Das sind entweder Kellerkinder oder Mannschaften, die aktuell große Probleme haben oder die man in einer schwachen Phase erwischt hat. Und zur Wahrheit gehört natürlich auch, wenn du auf Stuttgart schaust und auf Timo Hildebrand, der das ja damals mit den vom VfB so getauften jungen Wilden bestritten hat und den Rekord aufgestellt hat, hat auch keiner dran geglaubt, dass sie das jetzt schaffen würden. Ne? Da haben sich, damals gab es kein YouTube, es gab einfach noch kein YouTube, 2006 haben sie gegen YouTube los, aber hätte es YouTuber gegeben, hätten sie wahrscheinlich genau sowas gesagt. Hätten gesagt, naja, die Gegner waren schwach, naja, der Torwart überperformt, naja, ich glaube irgendwie nicht daran und ich glaube auch bei Freiburg nicht daran, aber ich würde es mir wünschen, dass eine von beiden Mannschaften das schafft, denn solche Rekorde, gerade solche, die 20 Jahre alt sind, da kommt ja dann irgendwann dieser Rekord für die Ewigkeit-Gedanke und wenn solche gebrochen werden, freue ich mich immer umso mehr. Und beim SC Freiburg noch ein Gedanke, ein Name, der Stammspieler ist, seit man zu Null spielt, ist halt Sidia, ne? Also, Sidia ist natürlich nicht der alleinige Faktor, aber seit der Hereinnahme funktioniert es. Für mich an der Stelle wirklich immer eine Erwähnung ist auch, dass Matthias Ginter, der Probleme hatte in meinen Augen in diese Saison zu kommen, sich da auf ein sehr, sehr gutes Level gehoben hat. Also Kurzfassung nochmal, individuelle Qualität in der Defensive beim FCA plus dem ersten guten Torwart, sein Rafa Gikiewicz, auf den man sich verlassen kann. Finn Daben hat ja auch lange Zeit selber dieses Stigma gehabt, nicht zu Null spielen zu können. Das hat er ausgeräumt. Und bei den Freiburgern würde ich sagen, was eine Kombination, schwache Gegner, schwache Abflüsse, Schlüsse, sehr guter Keeper und auch da eben ein individueller Qualitätssprung in der Defensive, in dem Jungs wieder in Form gefunden haben oder reinrotiert sind und man hat das Pressing verstärkt. Und dennoch glaube ich eben, wenn ich aufs Programm gucke, Mainz bei den Freiburgern, Bayern bei den Augsburgern in den nächsten Wochen, habe ich so meine Bauchschmerzen mit dem Gedanken, dass die diese Serie weiterführen können. Wir gehen weiter. Knatterfurz. Wer sonst? Knatterfurz mit der Frage, hey Nico, müssen wir uns ernsthafte Sorgen machen, dass wir das nächste Gründungsmitglied der Bundesliga in die Bedeutungslosigkeit verlieren? Nach der Niederlage gegen Schalke sind es für Hertha BSC nur noch 3 Punkte auf den Relegationsplatz und man muss noch in Braunschweig, Münster und Ulm spielen, also direkte Abstiegskonkurrenz. Ein Abstieg wäre finanziell wohl nicht tragbar, sodass ein Zwangsabstieg in Liga 4 ein realistisches Szenario ist. Dann stünde man wohl zusätzlich ohne eigenes Stadion da. Denkst du, die Hertha hält die Klasse? Und welche Konsequenzen müssen nach dieser Saison unabhängig vom Ausgang gezogen werden? Und Grüße aus Köpenick. Ja, also ich weigere mich zu glauben, dass Hertha absteigt. Aber es sieht natürlich überhaupt nicht gut aus. Vor allem, weil diese Mannschaften dahinter eben angefangen haben zu punkten. Und Hertha BSC würde bei einem Abstieg in Liga 3, und das hat der Fragesteller ja auch schon wirklich, der gute Knatter, ja auch schon richtig beschrieben, ein Abstieg in Liga 3 ist für Hertha BSC überhaupt gar keine Option. Zuallererst mal würden sich die TV-Einnahmen... Okay, wir machen es anders. Wir gucken erstmal Hertha BSC, Finanzen. Wir haben ja gerade den Finanzbericht bekommen vom zweiten Halbjahr 2004. Da haben wir ein Minus von fast 9,5 Millionen Euro über Abschreibungen. Abschreibungen bedeutet nicht, dass man 9,5 Millionen Euro Cash verloren hat oder was auch immer, sondern dass Wertgegenstände in ganz, ganz großen Abführungen, denn hier zählen zum Beispiel auch Spieler rein, aber Immobilien und alles, was Hertha BSC gehört, haben in diesem Halbjahr 9,5 Millionen Euro an Wertverlust gehabt. Man hat ein negatives Eigenkapital von 32,5 Millionen Euro. Das bedeutet am Ende des Tages, man hat 32 Millionen Euro mehr Schulden, als man Werte besitzt. Die Kurzfassung ist die, nicht gut und der Trend noch viel schlechter. Jetzt sind wir in der Situation, dass Hertha BSC bei einem Abstieg von 20 Millionen Euro TV-Geld auf 1,2 Millionen Euro reduziert würde. Und ich könnte wirklich diese Frage an dieser Stelle als beantwortet darstellen, was den Part mit dem Absturz in die Bedeutungslosigkeit betrifft. Denn das würde sofort dafür sorgen, dass du nicht mehr geschäftsfähig bist. On top dazu, dass das Olympiastadion natürlich drittligatauglich ist, aber du dir das nicht leisten kannst. Ne? Die zahlen ja immer noch Spieltagsmiete, die relativ hoch ist. Und das Olympiastadion kannst du auf gar keinen Fall in Liga 3 bespielen. Und nicht nur das. Jeder einzelne Spieler, der Hertha BSC realistisch Geld einbringen könnte, Ibo Mazza, Fabi Rehse, Cuisance, Danny Sherhardt, wären ablösefrei. Nicht nur ablösefrei, sie wären vertragsfrei. Ist dasselbe für den aufnehmenden Verein. Die Spieler können einfach rauslaufen aus Berlin und sagen, danke, das war's, wenn ihr abgestiegen seid. Und das ist also eine Bedrohungslage, die man da jetzt vor der Brust hat, die natürlich ganz enorm ist. Das bedeutet für mich, so oder so, wie diese Saison ausgeht, Zecke in meinen Augen, ich bin nicht nah dran bei der Hertha, ich gucke von draußen drauf, nicht haltbar. Nicht haltbar. Wäre Zecke nicht Teil des Berliner Weges, kein Hertha-Eigengewächs, keine Hertha-Legende, ich glaube, sportlich ist er keine Legende, hätte man schon viel früher drüber gesprochen. Er ist derjenige, der gesagt hat, wir holen Leitl und Fiel. Und er ist Freund von Leitl und Fiel, kennt beide aus Ingolstadt. Weber-Transfers, die schiefgingen. Lukas Schuler, Tornsteinsson, Brooks, Butchalakis, Bilal Hussein, Bradley Ibrahim, Gustav Christensen, Smail Previak, Anderson Lukoki, Jeremy Duziak. Alles Transfers, die in die Hose gegangen sind. Hertha hat keinen richtigen Mittelstürmer nach dem Tabakovic-Abgang. Man musste natürlich Tabakovic aus finanziellen Gründen abgeben, hat stattdessen Lukas Schüller gehört. Ich bin sein einziger Fan und habe auch gar keinen Grund dafür. Viel zu ineffizient, bringt nicht ansatzweise das, was Torjäger, Zweitliga-Torschützenkönig Tabakovic holt. Fiel hat es nicht geschafft, dieser Mannschaft offensiv irgendwas an die Hand zu geben. Leitl schafft es noch viel weniger. Hertha macht genau dasselbe, was Hannover 96 gemacht hat. Schlägt die Bälle einfach nur rein, flankenmäßig, hofft auf irgendwas und dann segelt Cefuic am Ball vorbei. Das ist Hertha BSC-Fußball. Und man muss inzwischen ganz klar sagen, für mich gibt es keine andere Lesweise mehr. Stefan Leitl, Fehlbesetzung, ist komplett verpufft, hat nicht funktioniert. Und wenn ich dann darauf gucke und sage, das ist ein Abstieg aus der ersten Bundesliga, klar, schwierige Zeiten gehabt jetzt. Man musste sehr, sehr viel Geld einsparen. Man musste den Berliner Weg weitergehen. Man musste auf den Nachwuchs setzen. Aber alles, was man von extern rangeholt hat, und das geht jetzt in Richtung Zecke und Weber, alles an Transfers, fast alles natürlich nicht alles, Trainern, es ist alles in die Hose gegangen. Und nicht nur das, man hat viel geholt und damit Oliver Reiß verschreckt, den Juniorentrainer bei Hertha BSC, der dann jetzt bei City trainiert, wenn mich nicht alles täuscht. Ja? Das heißt, du redest von Berliner Weg, hast eventuell eines der größten deutschen Trainertalente in der U19, einen Trainer, der mehr wollte eben als Hertha U19 und gibst dem nicht mal ansatzweise die Chance, während du dir eben diesen Berliner Weg die ganze Zeit auf die Fahne schreibst, verlierst den Typen und sitzt jetzt mit Leitl, Fiel und Leitl und bist bei Leitl schon wieder an einem Punkt, wo du sagen musst, na, das war wohl nichts. Ja? Und dieser Mann ist weg. Und wird auch nicht mehr zurückkommen. Und deshalb ist für mich ganz klar, bei Hertha BSC, man muss diese Saison zu Ende bringen. Ich glaube nicht, dass es irgendwas bringt, Weber und Zecke jetzt zum Beispiel direkt vor die Tür zu setzen. Aber für mich haben beide keine Zukunft. Es war der Versuch, den Berliner Weg, wie er von Kai Bernstein einst vorgegeben wurde, weiterzuführen. Aber es hat so nicht funktioniert. Ich glaube weiter an den Berliner Weg. Ich glaube nicht, dass es mit der aktuellen Führungsriege möglich ist. Weiter geht's mit der Frage von DDBRock9J. Den ganzen RB-Teams geht es aktuell nicht so gut. In Österreich läuft es katastrophal, in Deutschland nicht viel besser, in Brasilien ist man fast abgestiegen. Außerdem fehlen die großen Zukunftshoffnungen. Mir kommt das Konstrukt gerade sehr blind vor. Warum ist dies so? Und kann dies zu einem echten, nachhaltigen Downfall führen? Liebe Grüße aus der Heimat von RB. Also erstmal, I used to pray for times like this meme. My biggest haters funeral meme. Coffin Dance. Aber gucken wir mal drauf. Die Hoffnung, dass RB absteigt, dass es einen nachhaltigen Downfall gibt im Sinne von, ah ja, doch nicht, blöd gelaufen, wir geben wieder auf, die kann ich euch, glaube ich, nehmen, das halte ich für ausgeschlossen. Aber RB, das ganze Konstrukt, ist in den letzten Jahren langsamer geworden. Ich weiß nicht, an welchen internen Personalverschiebungen es liegt, ob es daran liegt, dass Minzlaff von RB zu Red Bull, dem Gesöff-Konzern, gegangen ist und jetzt dessen CEO ist. Ich weiß nicht, ob Ralf Rangnicks Abgang einfach ein bisschen länger gebraucht hat, um quasi da Spuren zu hinterlassen. Ich weiß auch nicht, ob Didi Mateschitz Ableben irgendeine Rolle spielt quasi. Ich weiß nicht, wie involviert er da war. Man hat Jürgen Klopp geholt und ich glaube, Jürgen Klopp ist derjenige, der diese Geschichte wieder aus RB-Sicht in die richtige Richtung lenken wird. Und 3 Punkte sind es für mich, auf die es so ein bisschen hinausläuft. Also wie gesagt, Führung, Gesamtkonzept. Das sieht man für mich schon daran, dass diese Pipeline Salzburg-Leipzig in den letzten Jahren immer mehr zum Ermüden gekommen ist. Dieses Feeder-System, dieses Unerträgliche. Ich habe mal drauf geschaut, Salzburg/New York zu Leipzig. Da haben wir zwischen 16/17 und 20/21 in 4 Jahren über 20 solcher Transfers gesehen. Seitdem 5. Ne? Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und das bedeutet, dass die Feeder-Clubs nicht mehr so gut funktionieren. Dass die Talente, die bei Salzburg, bei New York, bei Bragantino ausgebildet werden, dass die eben nicht auf dem Niveau sind, dass sie Leipzig helfen können. Oder man ist in Leipzig nicht der Meinung, dass man ihnen helfen kann. Das ist aber eine andere Frage. Da bin ich mir relativ sicher, auch deshalb würde Jürgen Klopp geholt. Denn wenn du so ein System aufbaust, wie es Leipzig hier gemacht hat, bei dem Stand jetzt Leipzig noch an der Spitze steht. Ich weiß nicht, ob Leeds irgendwann an die Spitze gehen soll. Ich weiß nicht, ob, wo sie ja irgendwie in der Rolle drin sind. Ich weiß nicht, ob Atletico irgendwann da hingehen soll. Ich glaube, da sind sie ja nur im Sponsoring vertreten. Juckt mich nicht, was RB da macht. Aber wenn du so ein System aufbaust, dann muss das Feeder-System funktionieren, weil sonst machst du es für nichts. Wenn du diese ganzen kleineren Vereine hast, mit denen du Talente ausbildest und dann die verschiffen willst, die aber nicht gut genug sind, dann ist da der Kern des Problems. Und das ist eben Punkt 2, Talentausbildung. RB Leipzig hat in den letzten 10 Jahren viele Spieler rausgebracht, über die man heute, RB Leipzig meine ich RB-Konstrukt, über die man heute sagen würde, das sind Weltklasse-Spieler oder waren Weltklasse-Spieler. Erling Haaland, Sadio Mané, Upamecano, Szoboszlai. Diese Fülle an Talenten findet man aktuell einfach nicht mehr. Die letzten Transfers von Salzburg nach Leipzig waren Šeško und Seiwald. Ich meine, bei Šeško gibt es, glaube ich, keine Diskussion. Ich glaube eigentlich auch bei Seiwald, dass es noch werden wird. Aber es ist eben einfach nicht mehr die Dichte. Die nächsten dürften Konaté und Gluck sein. Bei Gluck, glaube ich, führt kein Weg dran vorbei, dass der überkrass wird. Konaté ist auch ein sehr, sehr guter Spieler. Aber das sind 2. Wir haben gerade schon festgestellt, es sind viel weniger geworden in den letzten Jahren und so richtig viel dahinter sehe ich auch nicht. Also es gibt natürlich so Spieler wie Blank oder Morgalla, wo ich schon glaube, dass die viel Talent haben, aber ich mir nicht sicher bin, wie viel es am Ende tatsächlich ist. Und das Dritte ist für mich, und das ist das elementarste oder der elementarste Punkt, schlechte Trainerentscheidungen an allen Ecken und Enden. In Salzburg die letzten Trainer waren, boah, die Grafik muss ich mir größer machen. Moment mal. Ja, die letzten Trainer, und dem es nach Salzburg-Standards, sorry, dass ich die ganze Scheiße die ganze Zeit durcheinander werfe, aber es juckt mich nicht, wo dieser Bullenstall steht. Der letzte, der funktioniert, war Jaisle. 2,28 Punkte im Schnitt, Bananenstatistik. Seitdem Gerhard Struber, das war noch in Ordnung, Uno Chinell, Pepin Linders, Thomas Letsch, und es geht stetig bergab in den Punkteschnitten, und nicht nur, dass es in den Punkteschnitten bergab geht, auch die Philosophie der Mannschaft wird ein bisschen schwieriger zu erkennen. Und bei RBL gilt Ähnliches. Da war man, Nagelsmann war, würde ich sagen, Peak RB, danach kam Jesse Marsch, schlecht, wirklich schlecht, dann kam, Bayer Leverkusen muss man nicht sehen, Tedesco, wo man von Anfang an wusste, wie Tedesco Fußball spielen lässt, ist am Ende nicht das, wie man sich es in Leipzig oder generell bei den Bullen vorstellt. Und dann Marco Rose. Und Marco Rose, der hat zwar in seiner ersten Saison ja noch richtig gut performt, 2,1 Punkte im Schnitt, wirklich stark. Zweite Saison, 1,91 Punkte im Schnitt, immer noch in Ordnung. Dritte Saison, 1,58 Punkte im Schnitt. Und nicht nur, dass es punktemäßig kontinuierlich schlechter wird, auch der Eye-Test, ne? Du guckst den zu und es wird einfach immer schlechter. Ich hab's im Podcast schon mal gesagt, es ist mir ein Rätsel, wie man mit Openda, Šeško und Xavi Simons so viel Fußball spielen lassen kann in der Offensive. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man dann bedenkt, was Marco Rose für eine Beziehung zu Jürgen Klopp hat, dann ist der Gedanke nicht weit, dass der Leistungsgedanke so ein bisschen abhanden gekommen ist. Und das kann man sich nur wünschen, weil wenn der Leistungsgedanke verloren geht in so einer Nummer, dann ist es tatsächlich der Anfang vom Ende. Ich fürchte allerdings, dass Jürgen Klopp dafür zu klug ist. Der wird das Ding laufen lassen, bis es nicht mehr weitergeht mit Marco Rose und dann die richtigen Entscheidungen treffen. Und wenn die Leipziger die Bullen diese Probleme wieder in den Griff bekommen, dass sie wieder Talente ausbilden auf einem Niveau, dass sie dann ihrem Top-Club weiterhelfen können, wenn sie die Trainerentscheidungen wieder ein bisschen besser treffen, dann kann ich mir absolut vorstellen, dass sie auch wieder in dem Bereich, ja, Top 4 in Deutschland, Top 3 in Deutschland hinkommen. Allerdings hoffen wir natürlich alle, dass es nicht so ist. Neuwied 1, 2, 3, 4, 5. Moin. Das neue Format von letzter Woche, Hot Take 10 Table. Katastrophenwording an der Stelle. Hot Take 10 Table, Alter. Überlegt euch mal was Besseres an der Stelle. Gutes Format, scheiß Name. Fand ich sehr nice. Deswegen jetzt einmal mit Wechseln von Spielern und Trainern, die im Sommer passieren könnten. Für alle, die letzte Woche nicht gesehen haben, wir machen Folgendes. Ich lese euch jetzt 10 Thesen vor und dann sortiere ich die danach in Wahrscheinlichkeit von 100% zu 90% zu 80% zu 70% zu 60% zu und bis 10. Ich muss halt irgendwas auf 100% setzen. Auch wenn ich das nicht zwangsläufig glaube. Hier kommen die Thesen. Sané zu Arsenal, Wirtz zu Bayern, Ten Hag zu Dortmund, Tuchel in die Prem, Arda Güler zu Frankfurt, Alonso zu Real, Palmer zu City, Gyökeres zu PSG, Osimhen zu PSG, Kenan Yildiz zu Dortmund. Alrighty, also wir fangen oben an bei den Thesen, von denen ich sage, die sind am wahrscheinlichsten. Und nochmal, ich muss hier Sachen auf 100, 90, 80, 70 setzen. Alonso zu Real Madrid ist meine 100. Das wird passieren. Das wird passieren. Vielleicht nicht unbedingt diesen Sommer, aber das wird passieren. Wahrscheinlich schon diesen Sommer. 90% wird es zu Bayern. So viel Rauch. Da ist so viel Rauch. Da muss auch irgendwo Feuer sein. Ich sage seit anderthalb Jahren, dass ich glaube, das wird passieren. Wie sehr die Bayern Granden in den letzten Wochen und Monaten Dampf gemacht haben auf diesem Gebiet, das zeigt mir, dass die zuversichtlich sind. Rummenigge und Hoeneß sind zuversichtlich. Und das lässt mich glauben, dass es passieren wird. 90%. 80% Osimhen zu PSG. Die haben Quischer. Das war das Meisterduo von Napoli. Das passt. Ten Hag zu Dortmund sitzt bei 70%. Ein Konzepttrainer, der tief gefallen ist bei United, der einen Redemption-Arc braucht, eine Wiedergutmachung. Borussia Dortmund, ein Verein, der verzweifelt eine neue Identität sucht. Und der, ich glaube selbst nicht, wenn ich das sage, der sich eventuell selbst ein Jahr gibt, um sich selbst zu finden mit neuem Trainer. Ten Hag zu Dortmund auf der 70. 60% Sané zu Arsenal. Ja, also ich glaube, das Beste, was lieber passieren könnte, wäre nochmal eine Bayer-Verlängerung. Und ich könnte es mir auch vorstellen, weil ich glaube, Kompany und er, oder man weiß ja, dass sie ein sehr gutes Verhältnis pflegen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er nochmal nach England geht. Da hat er sich wohlgefühlt. Warum denn nicht zu Arsenal? Dann haben wir bei 50% Arda zu Frankfurt. Würde ich natürlich sofort nehmen, aber Gründe, die für mich dagegen sprechen, ist, dass er wohl noch gerne nach Italien will und dass die Eintracht ja gesagt hat, Ausbildungsleihen machen wir nicht mehr. Dazu der Kommentar, ich glaube, wenn man Arda Güler bekommen kann für eine Saison, dann macht man als Eintracht Frankfurt auch nochmal eine Ausbildungsleihe, weil ich davon überzeugt bin, dass dieser Junge dir brutal hilft. Gyökeres zu PSG, glaube ich nicht dran, ist jetzt einfach hier gelandet, weil irgendwo muss es landen und ich halte die nächsten beiden oder die nächsten drei für noch unrealistischer. Tuchel in die Prem. Tuchel hat ja, glaube ich, gerade erst sein Amt am 1. März als Three Lions, also als England-Manager angetreten. Von daher, das könnte auch auf Null sein, aber die nächsten beiden halte ich auch für absolut unrealistisch. Kenan Yildiz zu Dortmund auf 20% sehe ich gar nicht, warum das passieren sollte. Ich glaube, wenn Kenan Yildiz Juve verlassen will, dann wird er Alternativen finden, die Champions League spielen. Und ganz auf 0% habe ich Cole Palmer zu City. Hat er ja irgendwie im Oktober das letzte Mal gesagt, hat er gar kein Interesse dran. Aktuell ist er eh ein bisschen abgekühlt, ein bisschen colder. Und deshalb da, die 0%. Das war also mein Ranking hier im neuen Format, dessen Namen ihr euch gerne noch ausdenken dürft. Dann gehen wir weiter mit Felix 2010. Und ihr könnt die Frage einmal lesen, während ich was trinke. Und ich sage euch jetzt schon mal, ich mache keinen kompletten Kader, sondern ich habe so 10, 11 Namen von Spielern, die ich sage, die müssen dabei sein, außerhalb der Namen, die man eh immer auf dem Zettel haben muss. Also, bleibweise Grüße aus der Otto-Stadt. Liebe Grüße zurück, ihr Ottos. Ach nee, wegen des Kaisers. Sorry, Magdeburg, keine Ottos. wow. Erstmal zu Mika Bjerreth. Weiß nicht mal, wie man ihn ausspricht. Ja, unglaublicher Start in der Ligue A. Aber kurz vor Aufnahme dieses Videos in den Kader von Dänemark berufen worden. Ich glaube dann nicht, dass der DFB den Mann auf dem Zettel hatte. Wenn, hätte ich gesagt, muss man berufen, einfach um ne, den irgendwo festzuspielen. Aber er steht im Kader von Dänemark und wird dann mit Konrad Harder die zukünftige Doppelspitze bilden. Und das ist ja auch nicht verkehrt für eine Nation, die ja auch noch diverse Heulots rumlaufen hat. Also, 10 Namen, die ich mal so auf der Liste habe, 10 plus X. Meine Keeper wären, der erste jetzt nicht überraschen, Nübel, Atubolu, Zentner. Atubolu, weil ich glaube, dass er die realistische Zukunft ist, aktuell im Tor. Zentner ist komplett slash Damen. Der Grund, warum ich sage Zentner, ist, weil Zentner mit den Füßen nicht so stark ist, nicht, dass Damen herausragend wäre, aber Zentner ist länger auf hohem Niveau und ich würde ihm einfach gerne eine Benefiz-Nominierung geben. Die hat er sich verdient und danach kann dann Finn Damen kommen und diese Rolle dauerhaft übernehmen. Für mich also Atubolu, Zentner und dann hinten raus Damen. Nathaniel Brown sollte dabei sein. Linksverteidigerposition ist immer schwierig. Der Junge kann auf dem Flügel alles bekleiden. Der Junge ist extrem spielintelligent. Das ist einfach eine Sache, von der ich glaube, dass sie auch Julian Nagelsmann sehr, sehr gut gefallen wird. Und auch wenn er natürlich in einer schwächelnden Eintracht-Truppe jetzt nicht derjenige ist, der das Ruder rumreißt, glaube ich nicht, dass man ihm das zu Lasten legen sollte. Nathaniel Brown, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ist für mich einer der 5 besten Eintracht-Spieler in dieser Saison. Die Eintracht steht immer noch auf Platz 4 in der Bundesliga-Tabelle. Ich finde einfach, dass man sich damit eine Nominierung verdient hat. Bei Collins bin ich so, ja, ich will ihn hier eben erwähnt haben, sei hiermit geschehen. Sein größter Pluspunkt ist auch Variabilität natürlich, Innenverteidigen, Rechtsverteidigen und ein unglaublicher Speed. Und Speed ist natürlich einer der größten X-Faktoren, die es so gibt im modernen Fußball. Würde mich allerdings nicht überraschen, wenn er jetzt nicht dabei ist. Und wenn er nicht dabei ist, dann würde ich Malik Cao mitnehmen, der auch nicht unumstrittener Stammspieler ist bei Milan, aber zumindest so viele Einsatzzeiten bekommen hat, dass ich sagen würde, der hatte, glaube ich, seit 2023 kein Spiel gemacht für Deutschland. Und das sehe ich nicht unbedingt berechtigt. Deshalb finde ich, dass man ihm mal eine Chance geben kann. Ein Mann, der für mich definitiv zurückkehren wird, ist Robin Gosens. Ich habe die Statistiken gar nicht mehr nachgeschaut, was die ganz aktuellen sind. Aber der ist ja bei Florenz in Italien wieder komplett aufgeblüht. Steht bei 7 Scorern in 25 Spielen, ist unumstrittener Stammspieler. Und ich finde, das ist ein Mann, der ja auch charakterlich dieser Mannschaft eindeutig immer gut getan hat. Und jetzt kommen wir zu Namen, die, ich glaube, fast alle, bis auf zwei Debütanten sind. Nadim Amiri. Wenn es ein Leistungsprinzip gibt, dann muss Nadim Amiri wieder nominiert werden. Das ist einfach so. Und selbst wenn du als Bundestrainer nicht glaubst, dass Nadim Amiri langfristig ein Spieler ist, mit dem du planst, er hat es sich verdient. Verdammt nochmal, er hat es sich verdient. Ich finde, Nadim Amiri muss man aktuell berufen. Nick Woltemade, du hast so ein Profil aktuell nicht nochmal in Deutschland. Knapp 2 Meter, technisch stark, kann von der 8 bis ins Sturmzentrum alles spielen und ist bei einer Stuttgart-Mannschaft, die sich nicht so leicht tut wie letzte Saison, bei der nicht alles so flutscht und von selbst funktioniert, jemand, der Last schultert und der vorangeht. Und ich wüsste nicht, was Nick Woltemade hätte mehr machen sollen, um sich nicht an der Nominierung zu verdienen. Woltemade hat offen gesagt, er will 2026 bei der WM dabei sein und ich halte das für definitiv realistischer, dass er das schaffen kann und ich finde, er hat eine Nominierung jetzt schon verdient. Dann haben wir eine Position, wo ich einen Entweder-Oder-Slot habe, Kevin Schade oder Paul Nebel. Kevin Schade spielt eine relativ eindimensionale Rolle, aber erfolgreich in der Premier League. Ich glaube, er ist knapp an 10 Scorern dran. Paul Nebel ist Paul Nebel und ist einer der Erfolgsgaranten von Mainz 05 und ist einfach ein super cleverer Spieler. Ein cleverer Spieler, der nach hinten arbeitet, der sich für nichts zu schade ist, der mit 0 Ansprüchen zur Nationalmannschaft kommen würde, der keine Minute spielen müsste, um zufrieden zu sein. Und ich glaube, das würde der Mannschaft einfach gut zu Gesicht stehen. Und es wären dann 3 Mainzer, 4 Mainzer, denn Zentner habe ich dabei, Amiri habe ich dabei, Nebel ist optional und Johnny Burkhardt ist für mich inzwischen einfach gesetzt, nicht als Stammspieler, aber gesetzt im Kader der deutschen Nationalmannschaft und hätte ich auch hier wieder dabei. Und dann hätte ich einen Debütanten und das ist Tom Bischoff. Ich finde, auch der hat genug gezeigt, dass man ihn mal mitnehmen kann, aber ich würde eben diese kommende Kadernominierung auch deutlich weniger ernst nehmen als der Bundestrainer, weil es ist halt Nations League Viertelfinale und für den Bundestrainer, der muss es ernst nehmen, ist vollkommen klar, ich nicht. Deshalb wären das die Namen an Spielern, die ich super gerne jetzt schon beim DFB sehen würde, wo ich aber stark davon ausgehe, dass sie es früher oder später eh schaffen. Matthias Malte, Freunde, und jetzt wird's wunderbar. Moin Nico, bin letztens über die Idee gestolpert, individualisierte Tormusik für Spieler zu machen. Siehe Masuras bei Bochum. Da natürlich, das hatte auch schon Theofanis Gekas bei Bochum. Und hatte nicht auch der Außenverteidiger der Griechische das? Naja, was hältst du von so einer Idee und bei welchen drei Spielern kannst du es dir am besten vorstellen? Beste Grüße. Okay, also, personalisierte Tormusik, Freunde. Traumhafter Gedanke. Natürlich muss ein Spieler in meinen Augen sich das erstmal verdient haben, aber das sei jetzt mal gesetzt. Alle der kommenden Spieler haben sich das verdient. Als allererstes, und ich verstehe nicht, warum das noch nie passiert ist, Harry Kane, Rock You Like a Hurricane von den Scorpions. Eine deutsche Band, die das auch noch so betont, dieses Rock You Like a Hurricane, dass du wirklich mehr oder weniger Harry Kane da rein interpretieren kannst. Und wie sehr würde das krachen, wenn Harry Kane ein Tor macht und dann ist das diese Zeile. Rock you like a hurricane. Überragend. 2. Jonas Wind of Change. Und ich will keinen Gesang hören, ich will nur das alberne Gepfeife. Wie geil wäre es, klar, Wolfsburg ist jetzt nicht die überragende Stimmung, aber sagen wir mal, das ist ausverkauft. 30.000 Leute, Jonas Wind macht ein Tor und alle machen dieses... Fände ich einfach großartig. Tolle Sache. Dann habe ich dabei, ehrlich gesagt, es ist überhaupt kein Ranking. Ich habe einfach nur alle Ideen aufgeschrieben, die mir gekommen sind. Take on Me würde ich nehmen für Musiala oder Olise oder irgendeinen anderen 1-gegen-1-Killer nach einem Solotor. Take on Me, ne? Das heißt, to take somebody on ist natürlich ein 1-gegen-1 auch nehmen im Englischen. Fände ich einfach passend nach einem Solotor. You're as cold as ice, wenn Cole Palmer trifft. Er macht eh diesen Jubel. You're as cold as ice. Fände ich absolut cinematic. Fände ich großartig. Jonathan Burkhardt. Johnny B. How much there is to see. Just open your eyes and listen to me. Oder go, Johnny, go. Beide in meinen Augen super Varianten für Johnny Burkhardt. Da müsst ihr jetzt ein bisschen mehr draus machen. Dann habe ich noch eine Idee für... Wenn Jurien oder Quentin Timber einen Elfmeter verursachen. He's going down, I'm yelling Timber. Oh Gott, da habt ihr meine musikalischen Beschränkungen jetzt kennengelernt. Fände ich großartig, ne, weil du kannst auf Timber schimpfen. Oder du singst halt, it's going down, I'm yelling Timber, wenn die ein Tor machen. Beide aber nicht sonderlich torgefährlich. Von daher eher am defensiven Ende. Und dann habe ich noch zwei Songs gehabt, wo ich sage, da müsst ihr euch was überlegen. Vielleicht habt ihr eine gute Idee. Ich finde... Danger Zone, einfach ein geilen Song für eine Tormusik. Der einzige Spieler, der einem einfällt mit Spitznamen Danger, ist natürlich Joel Poyampalo. Also da eventuell Welcome to the Danger Zone. Fände ich nicht schlecht. Und Don't Stop Me Now habe ich folgende These. Kann weltweit benutzt werden, wenn ein Spieler 5 Spiele in Serie getroffen hat. Im 6. Spiel, im 7. Spiel, solange er weiter trifft, darf man dann Don't Stop Me Now als Tormusik benutzen. Wenn er nicht mehr trifft, Feierabend. Und erst wenn du wieder 5 in Serie hast, darfst du wieder Don't Stop Me Now machen. Also es gibt eine sogenannte Don't Stop Me Now-Regel bei der individualisierten Tormusik. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Und sie ist großartig. Gute Calciolinos, manchmal wird behauptet, dass Mannschaft X nicht so gut sei. Die hatten nur einen guten Trainer, nur eine gute Mannschaft oder nur den einen Star. Deshalb hier ein kleines Gedankenexperiment. Suche dir bei den folgenden Mannschaften aus, welche Personalie jeweils den größeren negativen Impact hatte. Viele Grüße aus Stade. So, jetzt muss ich mir das hier selber mal so ein bisschen optisch unterteilen. Okay, Prime Barca, also 08 bis 12. Pep Guardiola wird ersetzt durch Michael Fronzek Oder Lionel Messi wird ersetzt durch Jonathan Petreuper. Das ist direkt so schwierig. Also, ohne Pep Guardiola gibt es kein Prime Barca. Das ist vollkommen klar. Aber Lionel Messi ist natürlich der Single Most Impactful Spieler, den es so gibt. Ja, wenn du über Spieler redest, die den größten Impact haben, ist wahrscheinlich Lionel Messi die absolute Nummer 1. Frontek oder Petreuper ist also quasi die Frage, wer hätte bei Prime Barca mehr Schaden angerichtet? Ich glaube, weil Prime Barca, es ist so eine Scheißfrage, Scheiße im Sinne von schon sehr gut, weil ich mich schwer tue. Ich sag Folgendes. Pep Guardiola hat damals ja ein System geschaffen, ein taktisches Korsett, was in der Form einfach selten vorher da war im Weltfußball. Und was vielleicht auch mit Jonathan Petreuper statt Lionel Messi funktioniert hätte. Und das heißt, ich sage, ich nehme Petreuper für Messi und behalte Pep Guardiola. Also, ich weiß nicht. Ja, ich mach so. Wir sind bei Deutschland 1990. Franz Beckenbauer wird ersetzt durch Pal Dardai oder Lothar Matthäus wird ersetzt durch Ron Schallenberg. Das ist einfach. Das ist einfach. Pal Dardai für Franz Beckenbauer. 100%. Franz Beckenbauer hat natürlich viel über seine Aura gemacht. Größte Fußballlegende, die Deutschland je gesehen hat. Aber ich schwöre euch eins, für ein Turnier mit 7 Spielen, mit 8 Spielen, Pal Dardai, der nur dafür sorgt, dass da von den Weltstars keiner aus der Reihe tanzt, nur dafür sorgt, dass die motiviert sind, heiß sind und brennen. Da braucht er keine taktischen Lösungen. Das kriegen die Jungs, das haben die 1990 tatsächlich größtenteils selbst geregelt. Da ist es für mich vollkommen klar, Pal Dardai würde Deutschland 1990 zur Weltmeisterschaft führen. Ron Schallenberg glaube ich eher nicht. Man United 99, Sir Alex Ferguson wird ersetzt durch Armin Fee oder David Beckham wird ersetzt durch Ansgar Brinkmann. Ansgar Brinkmann bringt dir die Ecken und Flanken, die David Beckham dir gebracht hat, auf einer ähnlichen Qualität. Ohne Sir Alex, gerade im Vorlauf, gibt es kein United 99. Da ersetze ich, Moment, was soll ich haben? Der soll den größten negativen Impact haben. Da nehme ich Armin Fee für Sir Alex Ferguson. Das einzig Gute ist, Sir Alex Ferguson kam natürlich in den 90er Jahren zu United, wo man, oder sogar noch in den 80ern, wo ja in der Premier League gerne noch tief ins Glas geschaut wurde. Das mussten diese Trainer, diese Manager wie Arsene Wenger und Sir Alex erstmal quasi austreiben. Und ich will einfach mal so sagen, dafür wäre Armin Fee genau der Falscheste gewesen, glaube ich. Bayern 13, Jupp Heynckes wird ersetzt durch Bert von Marwijk oder Javi Martinez durch Vinnie Jones. Völlig klar, völlig klar. Bert von Marwijk für Heynckes und bei Bayern passiert 2013 nichts. Vinnie Jones für Javi Martinez ist ein riesiger, riesiger qualitativer Abfall, aber der von Bert von Jupp zu Bert ist deutlich größer als der von Javi zu Vinnie. Ganz so schlecht war Vinnie Jones nämlich nicht. Brasilien 2000, Luis Felipe Scolari wird ersetzt durch Manuel Baum oder Cafu wird ersetzt durch Henning Matriciani. Da sag ich, Henning Matriciani hätte den größeren negativen Impact. Und das ist, ich schätze Henning Matriciani, aber Cafu war der Kapitän dieser Mannschaft und war ganz wesentlich daran beteiligt, diese unglaublichen Einzelkönner und Charaktere zusammenzuhalten und diese Star-Truppe zum Titel zu führen. Und ich glaube, Manuel Baum hätte Brasilien 2002 zum Weltmeistertitel geführt. Und weißt du was? Ich glaube, auch Henning Matriciani wäre Weltmeister geworden in der Rolle von Cafu. Und macht's gut.